Begrüße Sie recht herzlich zu der vorletzten Vorlesung Funktionale Programmierung, Verifikation und Gedöns. Gegenwärtig finden die Vorbesprechungen statt. Ich glaube, heute ist der letzte Tag für Vorbesprechungen, für Praktika, Seminare, Proseminare. Und wir haben bereits ein Seminar zum Thema C++. Aber wir wollten auch noch ein weiteres Proseminar anbieten zum Thema funktionale Programmierung beziehungsweise neue Vorschläge für moderne Programmiersprachen und ein Beispiel für eine so neue moderne Programmiersprache, die gegenwärtig entwickelt wird, ist die Programmiersprache Rust. Rust ist die neue Sprache, die entwickelt wird von der Mozilla Foundation, die gewissermaßen ein besseres C++ sein soll und Ideen aufnimmt aus verschiedenen Bereichen der Programmiersprachenentwicklung und insbesondere dafür sorgen möchte, dass bereits bei der Programmentwicklung ausgeschlossen wird, dass diese hässlichen Speicherfehler auftreten, mit denen man bei C++ immer zu kämpfen hat. Und Rust, die Idee ist, dass diese neue Sprache Rust die neue Sprache wird, in der der Browser, der Firefox, implementiert werden soll. Und entsprechend können Sie sich vorstellen, gibt es Anforderungen. Sie soll super effizient sein natürlich, sonst kann man das beim Browser vergessen. Sie soll eben speichersicher sein, damit man einerseits natürlich, damit der Browser stabiler ist, aber auch damit er eben sicherer ist gegenüber Angriffen, Security Attacks. Sie wissen, da gibt es einige, die darauf beruhen, dass man das Programm dazu zwingt, in eine Situation bringt, wo es irgendwelche Pufferüberläufe gibt oder so etwas und dann plötzlich, schwuppdiwupp, ein Code ausgeführt wird, den man eigentlich ursprünglich nicht geplant hat auszuführen und dann schon ist der Benutzer attackiert. Also Rust, Vorbesprechung heute 14 Uhr und insofern die Sachen, die Sie hier gelernt haben, können Sie da gut gebrauchen. Aber wenn Sie auch einfach nur an Programmiersprachen interessiert sind, könnte das auch für Sie von Interesse sein. Interessanterweise gibt es auch in Rust natürlich Konzepte von Nebenläufigkeit und einige von denen sind tatsächlich basieren auf Kanälen, so wie wir das jetzt hier im letzten Teil der Vorlesung dabei sind, gerade uns kurz mal anzuschauen. Ja, gibt es hierzu noch eine Frage? Wer von Ihnen hat schon mal von Rust gehört? Aha, das kennen einige. Ich glaube, in Piazza, wollten Sie etwas sagen oder nur, Sie hatten einige, ich glaube, auf Piazza gab es auch schon mal kurz die Diskussion, ob man nicht Rust machen sollte anstelle von OCaml. Also in diesem Proseminar können Sie sich damit beschäftigen. Wenn ich gesagt habe, es gibt eine ganze Reihe von neuen Programmiersprachen, die da im Schwange sind, fallen Ihnen noch weitere Sprachen ein? Naja, jede von diesen großen Firmen scheint irgendwie ihre Lieblingssprache entwickeln zu wollen. Da gibt es natürlich die Swift von Apple und Google kommt gleich mit mehreren Sprachen daher. Go ist eine, ich glaube, es gibt auch noch ein paar andere. Also die Firmen, ich weiß gar nicht, ob es auch eine Facebook-Sprache gibt, also die möglicherweise mit der Ausnahme von Facebook experimentieren die alle mit neuen Sprachen, weil sie auf irgendeine Weise nicht zufrieden sind mit dem, was gegenwärtig auf dem Markt ist. Und das liegt unter anderem daran, ich meine, Java, C-Sharp und so sind nicht schlecht, aber die sind mittlerweile derart aus dem Ruder gelaufen, würde ich schon fast sagen, sind so groß und dass man eigentlich, das ist schon fast, und haben so viele Artefakte von wenn eine Sprache hinreichend alt ist, dann hat sie angesammelt jede Menge Fehlentscheidungen, die im Design getroffen wurden und unter denen die Programmierer dann jahrzehntelang leiden. Und deswegen ist es manchmal nicht schlecht, wenn man einen Neuanfang versucht. Aber welche von diesen Sprachen sich letztendlich durchsetzen wird, das weiß natürlich, das steht in den Sternen. Okay, wenn es dazu keine speziellen Fragen mehr gibt, dann denke ich, schauen wir mal kurz, was wir noch mit den Sachen machen können, die wir das letzte Mal angefangen haben. Also wir hatten das letzte Mal uns das Thread-System oder ein mögliches Thread-System in OCaml angeschaut. Da gab es Threads und eine Thread-Bibliothek und es gab Events und eine Event-Bibliothek. Und bei dieser Event-Bibliothek startet uns aus mit dem Konzept von Kanälen und dem Senden und Empfangen auf Kanälen. Und ich wiederhole das, aber das hatte ich das letzte Mal ja auch schon gesagt, aber nur zur Erinnerung, weil wir uns daran gewöhnen müssen. Es ist also nicht so, senden heißt nicht fire and forget und receive, ja, was soll receive sein? Was soll man bei receive machen, wenn niemand was gesendet hat? Ja, also insofern muss man sich überlegen, was ist die Semantik von send und receive. Und die Semantik, die hier implementiert ist, ist die von einem Rendezvous oder manchmal sagt man auch Handshake. Das heißt, man kann ein Sende-Event erst einmal herstellen, man kann ein Receive-Event herstellen und die tatsächliche Aktion findet statt, wenn man auf diese Events ein Sync macht. Und es müssen dann zwei Syncs stattfinden. Eines bei einem Send-Event und eines auf einem Receive-Event auf denselben Kanal. Und dann kommen die sozusagen zusammen und dann wird durch die Sync auf diese entsprechenden Events der Wert, der gesendet wurde, beim Receive empfangen und kann dann dort entgegengenommen werden. Ja, das war die Geschichte. Und wir fragten uns jetzt mit diesem Konzept, ja, das ist wunderbar, aber ich muss natürlich genau zählen, dass jeder Send-Event eindeutig mit einem Receive-Event korrespondiert, beziehungsweise mit dem Sync auf einem Receive-Event. Und manchmal will man vielleicht mit anderen Arten von Concurrency oder Kommunikationsprimitiven umgehen. Und wir hatten uns dann gefragt, können wir so etwas wie eine globale Speicherzelle mit Hilfe von diesem Send, mit solchen Kanälen und Send-Receive herstellen? Und dann hatten wir das letzte Mal, der Ansatz, den wir verfolgt hatten, war das folgende. Wir stellen uns vor, es gibt einen Server-Thread, der an dieser Zelle lauert. Ja, und lauern heißt, der ist immer bereit, auf Requests von anderen Threads zu antworten. Und wir hatten uns dann gedacht, dass wenn ich etwas schreiben will, schreibe ich einen Update-Request und wenn ich einen lesen will, dann teile ich das auch mit. Und deswegen das Herz dieser Speicherzelle ein Kanal. Und zwar ein Kanal, der solche Requests, auf dem man solche Requests senden kann. Und zwar hatten wir da zwei. Hier gab es diesen Typ-Request. So ein Request ist entweder die Mitteilung hier, ich will einen Wert reinschreiben, das ist dieser Put-Request, oder ein Get-Request. Und bei Get ist es nicht einfach nur die Info und das Bitte, ich möchte den Wert haben. Weil dann weiß ja der Server-Thread nicht, wohin er den Wert schicken soll. Deswegen enthält dieser Get-Request, gibt man dem Server-Thread, der Zelle, teilt man mit, hier ist der Kanal, bitte schick auf diesem Kanal den Wert, den ich haben möchte, der gegenwärtig in der Zelle drin ist. Ja? Das heißt, das Get, wenn ich ein Get absetze, schicke ich an die Zelle einen Kanal mit der Bitte, mir etwas auf diesem Kanal zu senden. Ja, das war die Idee. Und der Typ einer Zelle ist dann gerade so ein Kanal, der solche Requests enthalten kann. Und zusätzlich müssen wir jetzt, dann hatten wir uns das war das Letzte, was wir gemacht hatten. Ne? Es ist ja wieder so, dass es irgendwie nicht richtig weiterschaltet. Warum eigentlich? Ach, ich bin ja auch blöd. Wenn ich das nicht reinstöpsle, brauche ich mich nicht wundern. Okay, so, dann hatten wir also, wollten wir zwei Funktionen, mussten wir dann realisieren, einmal ein Get und einmal ein Put. Und dieses Rec hier, das ist die Zelle, das ist ein bisschen blöd, dass ich das hier Rec genannt habe, das ist also dieser Request Channel, also eigentlich ist das Cell. Ja, das hier ist eigentlich Cell. Und dann dieser Zelle, Get rufen wir für diese Zelle auf und das Ziel sollte sein, dass wir dann den Wert, der in der Zelle drin ist, erhalten. Und das geschieht so, Also dieses, da müssen wir, dieses Get wird realisiert, indem ich eben diesen Antwortkanal erzeuge. Hier stelle ich ihn her und schicke auf diesem Kanal, der zu der Zelle gehört, eben diesen Get-Request hinaus. Ja, und wie gesagt, wir müssen uns konzeptuell vorstellen, am anderen Ende von diesem Channel sitzt der Server-Thread, der die ganze Zeit nur lauert, dass irgendwelche Requests auf dem Kanal ankommen, um die dann sofort zu beantworten. Ja, deswegen mache ich jetzt hier einen Sync. Dadurch hat dann dieser Server-Thread hoffentlich meine Nachricht erhalten. Und dann lausche ich als nächstes auf diesem Antwortkanal, den ich dann in meinem Request geschickt habe, auf das Ergebnis, auf den Inhalt der Zelle. Das ist hier. Okay? Kann man dieses Get verstehen. Und jetzt dieses Put auf dieser Zelle, wie ist das zu meinen? Naja, gut, da schicke ich einfach nur die Mitteilung hier, ich möchte jetzt, dass der Wert X da drin ist und schicke das als auf diesem Kanal, der zu der Zelle dazugehört, da schicke ich das und warte, bis es eben angekommen ist und sozusagen mit Hilfe dieses Sync. Okay? Kann man dieses Get und Put verstehen? So, das also das Kernstück ist jetzt, wie funktioniert dieser Server-Thread, der zu der Zelle dazugehört, und wie wird er erzeugt? Naja, wir haben gesagt, es gibt, wir müssen eine Funktion bereitstellen, die eine neue Zelle anlegt. Und dieses Dings da, das ist diese Funktion newCell, die kriegt als Argument diesen Anfangswert. Und natürlich wird diese Funktion, sollte ich grün machen, die ganze Zeit habe ich diese Funktion grün gemacht, dann mache ich die hier auch grün. So, hier ist diese grüne Zelle. So, was tut die? Natürlich im Endeffekt liefert die einen Kanal zurück, auf dem man dann diese Requests schicken kann. Ja? Den stelle ich am Anfang her. Und das Zweite ist natürlich nicht nur diesen Kanal herzustellen, sondern ich muss jetzt auch diesen Server-Thread starten. Also das erste Mal muss ich ihn natürlich definieren und starten. So, das heißt, gestartet wird er hier und dieser Server-Thread wird gestartet, das ist diese Funktion serve, mit dem Anfangswert x. So, das heißt, jetzt müssen wir uns nur noch überlegen, das ist sozusagen das Herzstück der Implementierung, wie ist dieser Server-Thread implementiert? Und das ist hier, in diesem blauen Bereich. Okay, was macht der? Das ist diese Funktion serve x. Ja, und die wird ja dadurch dieses create erzeugt. Und dann wird diese serve aufgerufen, diese Funktion serve aufgerufen von diesem neuen Thread mit dem Anfangsargument x. Dieses Anfangsargument x, stellen wir uns vor, ist der Wert, der gegenwärtig in der Zelle drin ist. So, was macht dann dieser Server-Thread? Naja, die Hauptaufgabe von diesem Server-Thread ist, auf diesem neuen Kanal, der zu dieser Zelle dazugehört, das ist dieses Request, also Request-Channel eigentlich, ja, an dem zu lauschen und auf alle Requests zu antworten. Okay? Das heißt, jetzt mache ich mal wieder diese ganzen Farben weg, damit Sie keinen Augenkrebs kriegen. Und das heißt, der macht das Folgende, der lauscht auf diesem lauscht auf diesem Kanal und nimmt sich den nächsten Request runter. Okay, und dann muss es eben eine Fallunterscheidung machen, ob das ein Get-Request ist oder ein Put-Request. Wenn es ein Put-Request ist, dann muss der neue Wert, also hier in diesem Fall das Y, in die Zelle reingeschrieben werden. Jetzt haben wir gesagt, der Wert sozusagen, der in der Zelle drin ist, das ist das Argument von dieser Funktion serve. Das heißt, ich rufe hier einfach wieder serve auf, aber jetzt für den Wert Y. Okay? Also ein Tail, und damit ist der Server-Thread oder diese Funktion wieder bereit, um den nächsten Request zu verdauen. Und Sie sehen hier, da gibt es gar keine Terminierung. Also das ist eine Funktion, diese Funktion serve x ruft serve y auf. Also das könnte einfach immer weitergehen. Dieser Server-Thread stirbt nicht oder nicht von selbst. Okay? So, jetzt ist die Frage, was passiert, wenn nicht ein Put, sondern ein Get-Request ist? Das ist dieses Get-Reply. Ja, Reply, das war dieser Antwortkanal, den man dem auf diesem Request-Channel geschickt hat. Und das ist der Kanal, von dem jetzt der Server annehmen kann, dass auf der anderen Seite jemand lauscht und das Ergebnis abgreifen möchte. Ja, welches Ergebnis muss denn jetzt da gesendet werden? Naja, der gegenwärtige Wert der Zelle. Was ist der gegenwärtige Wert der Zelle? Das ist das Entschuldigung, nicht, das war die, an die falsche Stelle das X gemacht. Das ist genau dieses X. Ja? Also das heißt, ich sende dieses X auf diesem Reply-Channel mit Sync, mache ich, stelle ich sicher, dass es also stattgefunden hat und die Anfrage, die Antwort entgegengenommen wurde. Und dann bin ich sozusagen mit der Abarbeitung dieses Requests fertig und dann rufe ich, dann ruft der Server-Thread sich selbst rekursiv wieder auf und ist damit bereit, den nächsten Request zu beantworten. Und jetzt muss man natürlich fragen, für welches Argument rufen wir diese Funktion Serv auf? Natürlich mit X. Ja, weil X war der alte Wert der Zelle und X ist auch der neue Wert der Zelle. Und dann sind wir fertig. Okay? Kann man das verstehen? Gibt es eine Frage? Ja, also das heißt, mit Hilfe von diesen Server-Threads und mit Hilfe von diesem Multithreading sind wir jetzt in der Lage, tatsächlich globale Speicherzellen zu implementieren, auf die man atomar schreiben und lesen kann. Also entweder schreiben oder lesen. Man könnte auch ein atomares Test and Set machen. Da müsste man hier noch ein Get-Put machen sozusagen, damit das gewissermaßen atomar erfolgt. Aber da müsste man also eine neue Form von Request einführen. Wenn Sie wollen und sich damit, da gibt es keine Übungsaufgabe dazu, aber wenn Sie damit herumspielen wollen, könnten Sie sich ja einfach mal diese Klasse implementieren und das erweitern um so ein Test and Set. Okay, das war diese globale Speicherzelle. Okay, dann hier habe ich Ihnen noch einmal so ein paar Bemerkungen dazu angemerkt. Also das erste ist, dieser Server-Thread, der ruft sich immer wieder selber auf und damit, das gibt keine, also normalerweise, wenn Sie eine Rekursion schreiben, dann haben Sie immer irgendwie auch eine Alternative, irgendeinen Fall, in dem die Rekursion sich beendet. Das ist ja auch sinnvoll, weil normalerweise sollen Funktionen terminieren. Bei diesem Server-Thread soll das aber eben gerade nicht der Fall sein, weil wir nicht wissen, wie viele Requests kommen und der muss für alle immer zur Verfügung stehen. Und ein OCaml-Programm mit Threads, Sie erinnern sich, terminiert, wenn das Main terminiert. Und damit ist dann auch dieser Server-Thread abgeschaltet. Okay. Jetzt ist dann ein Problem ist, und das sollten wir nicht, das möchte ich auch nicht unterschlagen, wenn ein Thread beliebig lange läuft, dann muss man aufpassen, dass dieser Thread keinen Memory Leak hat. Warum? Ja, weil dann, weil dieser Thread, der läuft eben potenziell beliebig lange. Wenn der bei jedem Aufruf immer einen neuen Platz allokiert, dann wird der Platz, den der ganze Prozess einnimmt, immer fetter. Und irgendwann mal ist der gesamte Speicher aufgebraucht und dann stirbt das Programm. Ja. Und warum gibt es hier keinen Speicherverbrauch durch diesen Server-Thread? Naja, deshalb, weil er endrekursiv programmiert ist. Ja, es wird der rekursive Aufruf findet statt in dem Kellerrahmen, in dem der vorherige Aufruf stattgefunden hat. Das heißt, das ist wie eine Schleife und die braucht dann keinen Platz. Natürlich ist die Endrekursion alleine kein das reicht nicht aus, um sicherzustellen, dass keine Speicherlöcher entstehen. Da muss man immer dann, ist es natürlich blitzschnell, so ein Ding da hingeschrieben zu haben, aber man muss sich immer dann kritisch fragen, ist es tatsächlich so, dass da keine Datenstrukturen aufgebaut werden, die immer größer werden? Ja, weil der Stackspace ist das eine, aber das andere ist auch andere Datenstrukturen, Hashtables zum Beispiel, die immer größer werden und nie kleiner. Wenn Sie so etwas zusätzlich verwalten, dann könnte es sein, dass Ihr Programm letztendlich irgendwann mal in die Knie geht. Und das ist ein Problem, das haben Sie nicht bei OCaml, nicht nur bei OCaml, das haben Sie natürlich immer, wenn Sie nebenläufig programmieren, ob Sie Java nehmen oder irgendeine andere Sprache. Okay? Gut, jetzt habe ich Ihnen hier noch einen kleinen Test dazu hingeschrieben. Also angenommen, wir haben dann das Schreiben noch ein extra, wir wollen ja vielleicht diese Zelle testen. Und dann würde das hier passieren in dieser Funktion main, in dieser Wenn dieser Ausdruck Main ausgewertet wird, was würde dann, dann passiert hier das Folgende, dann wird hier eine neue Zelle angelegt. Dann kann ich den Inhalt dieser Zelle mir holen mit Get und ausdrucken. Und dann kann ich einen neuen Wert reinschreiben, in diesem Fall 2. Dann kann ich mir wieder den Wert holen und dann kann ich wieder den ausdrucken. Und Sie sehen hier, dieses Programm sieht überhaupt nicht nebenläufig aus. Ja, sieht aus, wie als ob ich eine Zelle allokiere und als ob ich dann reinschreibe und dann einen anderen Wert reinschreibe und die Werte mir wiederhole. Aber, ich meine, ist ja auch gut so. Das heißt, wir können darüber nachdenken, wie über ein sequenzielles Programm. Aber im Hintergrund steht halt dieser Server-Thread, der lauert an der Zelle und die Requests verarbeitet. Ja, und was natürlich hier passiert ist, tatsächlich, es wird erst der erste Wert ausgedruckt, das ist die 1, und dann nachher der zweite Wert, den wir hineingeschrieben haben. Und das heißt, wir haben hier etwas, was man eigentlich in dem reinen OCaml vorher bisher nicht gehabt haben, dass wir den Wert von irgendeiner Variablen ändern konnten. Ja, mit Hilfe dieser Threads ist es uns möglich, tatsächlich solche destruktiven Updates vorzunehmen, nämlich hier in dieser Zelle. Und außerdem ThreadSafe natürlich. Insofern ist das irgendwie gar nicht so schlecht. Okay? Jetzt wollen wir uns dann einfach, jetzt sind wir natürlich mutig geworden, wenn wir so Speicherzellen mit unserem Rendezvous implementieren können, dann können wir doch mal schauen, wie sieht es denn mit den anderen Sachen aus, die man so von der parallelen Programmierung her kennt? Können wir die genauso machen? Also das nächste zum Beispiel, was einem dann sofort einfällt, sind Logs. Was ist ein Log? Wofür brauche ich die? Naja, ein Log ist so ein Ding, da kann ich das muss ich haben und dann bin ich, das schützt einen Bereich, den ich sozusagen exklusiv ausführen will. Da möchte ich auf irgendwelche Daten zugreifen und dann, wenn ich mit meiner kritischen Berechnung fertig bin, dann gebe ich das Log wieder frei. Ja? Und dann kann jemand anders, der auf diese Daten zugreift, ebenfalls darauf zugreifen. Also diese Logs, die kann ich benutzen, um sowas wie wechselseitigen Ausschluss zu realisieren zwischen mehreren Threads. Und damit sozusagen Atomic Sections oder zu schützen. Wo braucht man sowas? Das braucht man zum Beispiel, wenn man in Datenbanken irgendwelche Transaktionen schützen will. Oder wenn Sie in Datenstrukturen, in größeren Datenstrukturen rum manipulieren, dann wollen Sie vielleicht da währenddessen nicht gestört werden. Oder eben, wenn Sie mehr als eine, also manchmal ist es so, dass es nicht mal, also hier bei uns, in diesem Falle wäre es so, wenn ich eben nicht nur eine Variable, sondern zwei Variablen habe, oder ich möchte eben die eine auf eine Variable mehr als eine Aktion ausführen, sie nicht nur lesen, sondern eben auch lesen und schreiben, dann kann ich das schützen mit Hilfe von solchen Logs. Und also hier ist dann, habe ich Ihnen erst einmal wieder einen Modultyp angegeben, was so einen, diese Datenstruktur-Log für Funktionalität bereitstellen sollte. Und also erstmal natürlich ein Typ. Dann sollte sie es erlauben, dass ich ein neues Log anlege. Okay, das ist einfach. Dann sollte ich ein Acquire haben und ein Release. Und jetzt ist natürlich ein Acquire, wie mache ich das? Also natürlich muss ich ein Acquire, ein Log ist was ganz Spezifisches und ich muss sozusagen wissen, ob ich das Log erhalten habe. Und das könnte ich zum Beispiel so tun, indem ich irgendwie, wenn ich das Log, die Log-Operation, also das Acquire eines Logs, dazu führt, dass ich einen Rückgabewert kriege, nämlich ein Acknowledge. Das ist so wie ein Token. Ja, du hast das Log. Und wenn ich ein Release mache, dann benutze ich dieses Acknowledge und gebe es frei. Ja, also dieses Acknowledge ist dann halt auch so ein Typ. Okay? Das heißt, dieses Release ist so eine Funktion, die nimmt das Acknowledge und dann gibt keinen Rückgabewert, weil das Release ist dann halt einfach so. Ja, da gebe ich das frei. Und dann muss ich jetzt mich fragen, wie implementiere ich das Log und was ist das Acknowledge? Und das mache ich so, indem ich sage, das Log ist ein Kanal und da kann ich da schicke ich Werte vom Typ Acknowledge zurück und Moment, da sende ich so ein Acknowledge, nee, Entschuldigung, das habe ich jetzt falsch gesagt. Das Log ist, nimmt, das kann solche Acknowledge-Kanäle, so ein, da kann man auf diesem Kanal transportieren. Und das Acknowledge selber ist so, da muss ich ja nur freigeben, da gebe, das ist ein Kanal, auf den einfach nur ein Token geschickt werden kann. Und die Idee ist jetzt die folgende: Wenn ich ein Acquire mache, dann erzeuge ich selbst, ja, also nicht der Serverset, sondern ich selbst erzeuge irgendwie so den Acknowledge-Kanal, also auf dem diese Tokens dann zur Freigabe gesetzt werden, und teile, da ich erzeuge dieses, jetzt habe ich wieder die falsche Farbe gewählt, das wollte ich gelb machen, die Implementierung. Ich erzeuge also selbst diesen Acknowledge-Kanal, sende den auf diesem, auf dem Kanal, der zu dem Log gehört, und dann liefere ich dieses Acknowledge zurück. Also derjenige, der dieses Acquire von dem Log macht, behält sozusagen den Token, den dieses Acquire selbst erzeugt hat, in der Hand, um dann nachher über dieses Acknowledge dann eben die Freigabe wieder machen zu können, nämlich darauf das Unit zu senden. Das Unit-Element zu senden. Und diesen Acknowledge-Kanal, den ich hier hergestellt habe, den sende ich an einen Server-Thread, der zu dem Log gehört, und der merkt sich diesen Kanal. Und wenn dann halt das Token auf diesem Acknowledge-Kanal geschickt wird, dann gibt dieser Server-Thread das Log wieder frei und ist bereit, das nächste Acquire zu akzeptieren. Okay, kann man das, also das war jetzt erstmal nur das Acquire. Jetzt müssen wir schauen, wie diese anderen Operationen aussehen. Okay, das Release, also das Release ist dann einfach so, ist so gemacht, ich sende auf diesem Acknowledge-Kanal, hallo, ich bin fertig. Ja, ich tue also jetzt dem Server-Thread mitteilen, ich bin jetzt fertig, indem ich auf diesem ACK dieses Klammer auf Klammer zuschicke. Ja, das heißt, nachdem wir wissen, was das Acknowledge und das Acquire und das Release macht, können wir uns jetzt auch vorstellen, was dann der Server-Thread machen muss. Der Server-Thread, der muss auf dem großen Kanal lauschen, ob irgendwie ein Acquire geschieht. Wenn ein Acquire geschieht, dann kriegt er ja auf diesem Kanal einen Kanal geschickt. Dann wartet er auf diesem Kanal, bis dann da die Freigabe erfolgt. Und wenn die Freigabe erfolgt ist, dann kann er wieder auf dem Hauptkanal auf das nächste Acquire warten. Also das heißt, der Thread, das New Log sieht deshalb so aus. Erst erzeuge ich diesen Kanal, auf dem ich diese Acknowledge-Kanäle selbst wieder empfangen werde, und liefere den zurück. Und dann, bevor ich das zurückliefere, erzeuge ich diesen Acknowledge, diesen Server, der, könnte auch sagen, den Log-Server, der sozusagen jetzt dafür sorgt, dass diese Acquire und die Release ordentlich ausgeführt werden. Und dann ist wieder sozusagen die Funktionalität von diesem Server, der zu dem Log dazugehört, ist hier in diesem roten Bereich implementiert. Ja? Also was macht dieser ACK-Server? Der tatsächlich besteht ja nicht, habe ich den so gemacht, dass ich den aus zwei, der muss ja zwischen zwei Zuständen gewissermaßen hin und her springen. Einmal entweder das Log ist frei, dann wartet er auf diesem Kanal Log auf einen Kanal. Und dann, wenn tatsächlich eine Acquire passiert, dann hat er einen Kanal, und dann muss er warten auf, dass die Freigabe erfolgt. Ja, und diese beiden Funktionen, die ich mir deshalb ausgedacht habe, wie gesagt, das ist jetzt halt so, habe ich mir das ausgedacht. Man hätte das wahrscheinlich auch anders machen können, aber ich habe das so gemacht, dass es eben zwei Funktionen gibt. Hier ACK-Server und REL-Server, dieser Acquire-Server. Eigentlich müsste ich dann mit den ACQ schreiben, gell? Naja, und das andere ist ein Release-Server. Ja, okay, was macht der Acquire-Server? Der lauscht erstmal auf diesem Hauptkanal, dem dicken Kanal sozusagen, und erhofft sich, dass dort irgendwann mal so ein Kanal geschickt wird, über den dann nachher die Freigabe erfolgt. Ja? Wenn der dann ankommt, mit der Hilfe dieses Sync wird also tatsächlich, dieser Server wird blockiert, bis etwas auf diesem Log geschickt wird. Wenn das der Fall ist, hat er einen Kanal in der Hand und dann ruft er die Funktion REL-Server auf. Ja, was macht die Funktion REL-Server? Die hat ja ein Argument, das ist dieses ACK und empfängt jetzt darauf irgendetwas. Da ist ja nur ein Token drauf. Und wenn da etwas da, wenn das gekommen ist, dieses Token, dann heißt, das heißt, wenn das Log wieder freigegeben wurde, dann ruft der rekursiv den Acquire-Server wieder auf. Okay? Und das ist alles. Also es ist eigentlich nur durch diese zwei Funktionen, die sich gegenseitig aufrufen, ist das ein, ist das wie so zwischen zwei Zuständen, die hin und her gewechselt wird. Wir müssen uns jetzt wieder anschauen, ist das Ding endrekursiv programmiert? Ja, denn die rekursiven Aufrufe sind immer die letzten. Und das ist natürlich bei diesen, das sind immer letzte Aufrufe, die jeweils stattfinden. Und natürlich ist es hier nicht die Funktion, die sich selbst aufruft, sondern die Funktion, die eine andere Funktion aufruft, aber die ruft wieder dieselbe auf. Also wird hier immer derselbe Kellerrahmen wieder benutzt. Und es entsteht kein unnötiger Platzverbrauch. Kann man dieses Log verstehen? Ja, und also bemerkenswert, ich meine, das ist vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ist eigentlich nichts Besonderes dabei, aber dieser Kanal, dieses Log wird implementiert mit Hilfe eines Kanals, auf dem ich einen Kanal schicke. Weil ein Kanal ist ja auch nichts anderes als ein Datenobjekt, ein Datenwert. Sie können sich vorstellen, es ist ein Name. Ja, ich schicke einen neuen Namen habe ich erzeugt und er schickt den Namen und den auf diese Art und Weise weiß dann dieser Server-Thread für das Log genau, wer denn eben das Acquire gemacht hat. Ja, weil das ist ja irgendwie sonst ein Problem. Man will ja nicht haben, dass Thread 1 das Log erwirbt und Thread 2 das Log freigibt. Ja, das ist ja gerade irgendwie ein Unfug. Ich muss also sicherstellen, dass wirklich derjenige, der das Acquire gemacht hat, auch das Release macht. Und das mache ich auf diese Weise, weil dieser Kanal, der auf diesem Log, auf diesem Kanal hier geschickt wird, der ist gewissermaßen ganz verborgen. Den kennt niemand anders, außer demjenigen, der das Acquire gemacht hat. Weil der hat ihn ja selber hergestellt. Ja, das heißt, der ist im Besitz von diesem Geheimnis und kann dann dieses Geheimnis benutzen, um die Freigabe zu machen und niemand anders hat dann die Möglichkeit, da reinzugehen und ihm dazwischen zu funken und das Release zu machen. Ist natürlich ein bisschen kritisch, weil natürlich könnte natürlich jetzt der Thread, der das Acquire gemacht hat, dieses Geheimnis, ja, jemand anderem geben und der macht dann das Release. Das wäre natürlich dann ein klarer Missbrauch von unserem Contract, den wir hier für dieses Log uns vorgenommen haben. Also vielleicht sollte man sich nochmal überlegen, ob man da noch ein bisschen, man könnte es vielleicht noch sicher, dass man solche Tricks, solche Überlistungen dieses Log-Protokolls verhindert, könnte man sich überlegen, ob man eine andere Implementierung wählt, wo die Thread-ID tatsächlich eine Rolle spielt. Hier spielt die Thread-ID keine Rolle. Dass man also in dem Log die Thread-ID hinterlegt und wenn man nicht die Thread-ID hat, das dann auch nicht man freigeben kann. Aber wie gesagt, also an dieser Stelle könnten Sie auch nochmal überlegen, ob Sie nicht, das ist nur eine mögliche Implementierung von so etwas wie Logs. Sie könnten sich natürlich überlegen, ob Sie vielleicht eine andere Implementierung ob Ihnen eine andere Implementierung einfällt. Ja, ist also nicht in Stein gemeißelt oder irgendetwas. Gibt es eine Frage? Okay, jetzt haben wir das mit diesem Log. Jetzt können wir natürlich, sobald man Logs hat, kann man natürlich diese üblichen kleinen Scherze implementieren, wie zum Beispiel ein Deadlock. Und was ist ein Deadlock? Ein Deadlock ist, wenn man mehrere Threads hat und der eine Thread wartet auf den anderen Thread und der wartet wieder auf einen Thread und so warten sie im Kreise und nichts geht mehr. Ja, das ist eine gefürchtete Situation in Betriebssystemen und anderen Systemen, die mit mehreren Threads zu kämpfen haben oder zu nicht zu kämpfen, sondern die mehrere Threads einsetzen. Ich denke, wahrscheinlich sind Ihnen in mehreren Vorlesungen schon mal Deadlocks präsentiert worden. In wie vielen verschiedenen Vorlesungen können Sie sich erinnern? Zwei, drei, mehr als vier? Also es ist wahrscheinlich genauso wie das Fakultätsprogramm, das man auch in jeder Vorlesung sieht. Also hier schauen wir uns jetzt mal an. Ich versuche jetzt hier sozusagen ein bisschen einen Deadlock zu programmieren. Wie mache ich das? Also ich erzeuge das Mindeste, was ich dazu zumindest auf der konventionelle Weise brauche, sind zwei Logs. Hier habe ich also zwei Logs hergestellt. Und dann definiere ich einen Thread, der kriegt als Argument ein paar von Logs. Und dann macht er das Folgende. Er nimmt das erste Log und macht ein Acquire drauf. Dann wartet er eine gewisse Zeit lang. Dann acquired er das zweite Log. Und dann gibt er sie wieder frei, aber in umgekehrter Reihenfolge. Ja, erst das zweite. Und er acquired das erste, dann das zweite, dann gibt er das zweite frei, dann gibt er das erste frei. Ja, das könnte man sich vorstellen. Und dann anschließend teilt er uns seine Identität mit und teilt mit, dass er fertig ist. Und jetzt rufen wir das, ja, das ist der Code für eine Funktion und die. Dann erzeugen wir zwei Threads, das ist das T1 und das T2, die diese Funktion TH aufrufen, aber einmal die Logs einmal in der Reihenfolge L1, L2 und einmal in der Reihenfolge L2, L1. Und dann passiert natürlich genau das, was Sie vermuten. Der erste ist erfolgreich mit dem Acquiren des, oder es kann das passieren, was wir befürchten. Der erste acquired Log 1, der andere acquired Log 2 und dann möchten die beiden Threads jeweils auch noch das andere Log haben, aber sie kriegen es nicht, weil dort ja schon ein anderer Thread drauf sitzt. Ja? Und deshalb ist das Ergebnis, dass die beiden warten und nicht mehr von der Stelle kommen. Es gibt einen Trick, der in Betriebssystemsvorlesungen typischerweise empfohlen wird, wenn man solche Arten von Deadlocks vermeiden will. Vielleicht kann mir jemand von Ihnen diesen Trick nennen. Dass man eine lineare Ordnung zum Beispiel auf die Logs legt und jeder Thread acquired die Logs in entsprechend dieser Ordnung. Es muss nicht immer jeder mit dem ersten anfangen und den zweiten akquirieren, aber immer erst den mit der kleineren Nummer und dann den mit der größeren Nummer. Dann kann das nämlich hier genau nicht passieren. Ja? Und hier ist es nämlich so, dass eben erst, wenn ich die Ordnung L1 kleiner L2 auf die Logs drauflege, dann macht der zweite das falsch. Es ist natürlich nicht immer in Anwendungen gegeben, dass ich die Logs immer dass ich so eine Ordnung finden kann, die ich auf die Logs drauflegen kann. Aber wenn ich das schaffe, dann habe ich eine sichere Benutzung von Logs gefunden. Okay? Gibt es hierzu, das kann man wahrscheinlich auch beweisen, das sparen wir uns aber jetzt hier. Gibt es hierzu eine Frage? Okay, dann schauen wir uns, also da das doch relativ, wie Sie sehen, diese Implementierungen sind super klein und der Trick ist immer der gleiche. Die Threads benutzen diese API, indem sie diese Funktionen da aufrufen für dieses für diese neue Datenstruktur, die die, die die Nebenläufigkeit steuert, wie die Zelle, die Logs und jetzt natürlich auch die Semaphore. Aber bei dieser speziellen Einrichtung, da statten wir immer mit so einem Server-Thread aus, der auf die Requests antwortet. Und das machen wir jetzt noch geben wir ein weiteres Beispiel jetzt mit einem Semaphore. Ja, schauen wir uns an, wie wir das machen würden. Also Semaphore ist so, was ist das? Also hier unten habe ich Ihnen wieder die API dafür hingeschrieben. Wir müssen in der Lage sein, einen Semaphore anzulegen. Und dann gibt es zwei Operationen, die ich hier immer up und down nenne. Ursprünglich haben die so komische andere Namen. Das liegt daran, dass der Erfinder ein Niederländer gewesen ist und die sprechen so komisch. Und was ist die was ist jetzt der Witz von so einem Semaphore? Ein Semaphore hat einen Zähler und der zählt gewissermaßen, den können Sie einsetzen, wenn Sie von irgendeiner Sorte nicht nur eine Sache haben, sondern mehrere. Zum Beispiel, Sie haben einen bestimmten beschränkten Puffer. Da haben Sie eine gewisse Anzahl von Zellen drin. Und ein Thread darf natürlich, so viele Threads können die Datenstruktur betreten oder dürfen ihren kritischen Abschnitt betreten, wie es noch Ressourcen gibt. Ja, und wenn die Ressource auf Null, wenn alle Ressourcen verbraucht sind, also dann müssen alle weiteren ankommenden Threads warten. Also insofern könnte man sich vorstellen, so ein Semaphore hat intern eine Variable, die hat einen positiven oder einen negativen Wert. Wenn es positiv ist, dann zählt sie die Anzahl der noch freien Ressourcen. Und wenn er negativ ist, dann zählt sie die Anzahl der Threads, die warten und noch keine Ressource gekriegt haben. Ja, das wäre die Idee. Und deswegen gibt es auch dieses, mit diesem New Sema übergebe ich einen Wert und der ist der sozusagen, das ist die Anzahl der Ressourcen, die vorhanden sind. Okay? Und natürlich sollten diese Up- und Down-Operationen, mehr oder weniger, wenn Sie so wollen, atomar sein und dazu führen, dass Up sollte natürlich irgendwie eine, sollten Sie nur das Up gibt eine Ressource frei und das Down sollte, wenn Sie Down machen, dann sollten Sie blockiert werden in dem Moment, wenn der Zähler eben unter Null sinkt. Okay, und wie machen wir das? Der Server, der zu diesem Semaphore dazugehört, der verwaltet diese Anzahl der freien Ressourcen. Ja? Und beziehungsweise natürlich, das ist das eine, wenn die Anzahl der Ressourcen positiv ist und wenn es keine Ressourcen mehr gibt, dann muss er halt irgendwie eine Queue verwalten von denjenigen Threads, die warten. Und okay, also wie machen wir das? Also den Semaphore selber, den werden wir wieder mit Hilfe von einem Kanal implementieren und der kriegt hier ein Option, der kann zwei Werte enthalten, entweder ein None oder ein Sum und dann ein Unit-Kanal. Und wie sieht das ich habe hier diesen Option-Typ gewählt. Ich hätte hier auch sozusagen zwei Sorten von Requests in dem Kanal schicken können, wobei der eine Request selbst wieder einen Kanal enthält und der andere keinen. Erinnern Sie sich bei der Speicherzelle hatten wir das ja auch so gemacht, aber hier war ich dann zu faul, einen extra Datentyp zu erfinden für die Elemente, die auf diesem die dem Server-Thread geschickt werden und habe deshalb da den Option-Datentyp missbraucht. Ja, weil, also wie ich das verwenden würde, sehen Sie hier direkt bei der Implementierung der Funktion ab. Was macht das ab? Naja, das ab möchte mitteilen, bitte erhöhe den Zähler. Das ist, wenn Sie so wollen, ein Bit, was da geschickt wird, oder ein Token, da braucht man nichts, da brauche ich jetzt nicht eine Zahl zu schicken, weil ich weiß ja, ich erhöhe immer um 1. Und das heißt, ich sende dann eben irgendwie so ein Ding auf diesem SEMA-Kanal und das ist einfach das None. Ja? Das heißt natürlich jetzt nicht, dass ich nichts mache, sondern nur, dass ich eben, das ist, was ich jetzt eben inkrementieren möchte. Okay? Das ist das und durch das Sync stelle ich sicher, dass dann tatsächlich der Server-Thread tatsächlich reagiert hat und das auch erhöht hat. Okay, was passiert beim Down? Also das war insofern ganz super einfach, dieses Up. Und bei dem Down ist das so, da ist es da schicke ich, es könnte ja sein, dass es keine Ressource gibt. Und dann möchte ich natürlich irgendwie, muss ich dann selbst wieder als derjenige, der den Zähler runtergezählt hat, muss ja irgendwie wieder, muss ja da in einen Wartezustand versetzt werden, um dann gegebenenfalls wieder aufgeweckt zu werden. Und also erzeuge ich hier einen neuen Kanal, das ist dieses ACK, über den ich möglicherweise aufgeweckt werde, in dem Moment, wenn, falls die Ressource, sobald die Ressource, eine Ressource da ist. Ja, also ich schicke diesen neuen Kanal dem Server-Thread über dieses SEMA. Und dann danach schaue ich, ob ich eine Acknowledge kriege. Sobald ich eine Acknowledge kriege, weiß ich, mein Down war erfolgreich und ich kann weiter rechnen. Okay? Okay, jetzt schauen wir uns an. Jetzt bleibt als letztes wieder nur noch die Hauptaufgabe, die letzte Funktionalität bereitzustellen, nämlich das Anlegen eines neuen Semaphors. Das ist dieses New Semaphor und sieht das so aus, dass ich also diesen Kanal, auf dem dieser optionale Acknowledge Kanal gesendet wird, den muss ich erstmal anlegen und den liefere ich am Ende zurück. Und dann, bevor ich den wieder, es ist immer wieder dasselbe, wenn Sie so wollen, Design-Pattern, bevor ich diesen Wert zurückliefere, erzeuge ich einen Server-Thread, und das ist, ich mit Hilfe von unserer Funktion create, die Funktion, die der Server-Thread aufruft, ist diese Serve wieder, da bin ich halt super einfallslos, und der muss natürlich der Parameter dieser Server-Thread, das ist der Zustand, den der Server-Thread verwaltet. Und das ist hier, Sie sehen hier, das sind zwei Dinge. Das ist einmal diese Zahl n, die ich als Anfangswert was ich hier jetzt beim Aufsetzen des Server-Threads als Argument übergebe. Das ist ein Paar. Das erste Argument, die erste Komponente von diesem Paar ist eine Zahl. Das ist der gegenwärtige Zählerstand des Semaphors und das zweite ist eine Queue und das enthält die wartenden Threads, beziehungsweise natürlich nicht die wartenden Threads, sondern die Acknowledge-Kanäle der wartenden Threads und indem ich dann dort die Token, so immer so einen Token schicke, wecke ich die alle wieder auf. Okay. Und jetzt wollen wir uns anschauen, das heißt, bleibt uns wieder sozusagen übrig, der Kern, nämlich das, was macht eigentlich der Server, was macht dieser Server-Thread Serve. Tun wir uns wieder mal dieses ganz andere Krams da entfernen und wir sind jetzt in diesem tollen, in diesem tollen Bereich. Und den schauen wir uns jetzt an. Also, dieser Server-Thread führt diese Funktion Serve aus mit dem Paar als Argumenten, nämlich einmal dem Zählerstand und der Schlange. Okay? Und was macht der? Naja, also der muss muss reagieren können auf verschiedene Requests von er muss also lauschen können an diesem Kanal SEMA. Also das macht er hier. Na, das ist irgendwie, machen wir das lieber so sieht man das besser. Er horcht also auf irgendwelche Requests. Und das erste ist, es könnte ein None kommen. Das heißt, ein Thread sagt, hallo lieber Semaphor, bitte erhöhe den Zählerstand, ich bin fertig mit meiner Arbeit. Und dann wenn das der Fall ist, dann ist sozusagen wenn wir dieses None machen, dann schauen wir nach, gibt es jemanden, der an dem Semaphor wartet? Also wenn da niemand wartet, wenn das DQ also nichts zurückliefert, also kein und die, ja, dann hat sich der Zählerstand erhöht. Wir haben also nicht mehr n, sondern n plus 1. Und wir surfen jetzt dieses n plus 1, q, wobei dieses q ja die leere q ist. Ja, also, da kann ich vielleicht noch eines machen. Ich benutze hier eine Hilfsdatenstruktur, nämlich eine Datenstruktur für Schlangen. Aber wir erinnern uns, wir hatten hier mal eine Schlange implementiert. Und für diese Schlange hatten wir dann so ein DQ implementiert und das liefert ein Paar zurück. Nämlich wenn ich ein DQ mache, dann nehme ich etwas, möchte ich etwas aus der Schlange rausnehmen. Dadurch bleibt natürlich das erste Element, gibt es, und den Rest. Und deswegen liefert dieses DQ ein Paar zurück. Nun kann es natürlich sein, dass irgendwie die Schlange leer ist. Dann gibt es sozusagen, dann kann ich kein erstes Element zurückliefern. Ja, was soll ich denn da machen? Deswegen hatten wir dann beschlossen, dass die erste Komponente hier ein optionales Element ist. Und wenn der None zurück ist, dann ist die Schlange leer. Das heißt, die zweite Komponente, dieses Q, ist die gleiche wie vorher. Aber wenn ein Element zurückgeliefert wird, dann ist es ein Sum, erstes Element, und dann der Rest der Q. Ja? Deswegen, das zur Erinnerung, deswegen gibt es hier dieses Paar. Okay, also nochmal, jemand macht dieses None, er gibt also einen Wert zurück und eine Ressource zurück, dann erhöhe ich den internen Zählerstand um 1 und wenn ein Thread wartet, wird er sofort informiert, hallo lieber Thread, hier ist eine Ressource, du darfst weitermachen und das passiert hier. Okay, jetzt mache ich mal wieder dieses ganze Zeug weg. Jetzt sind wir an dieser Stelle. Also wenn keiner wartet, erhöhe ich einfach den Zähler und rufe dieses Surf rekursiv auf. Andernfalls, wenn irgendjemand, wenn das DQ ein erstes Element liefert, das ist dieses Sum, ja, was enthält es dann? In diese Q haben wir hineingesteckt, diese Antwortkanäle. Ja, das heißt, das ist SAM, irgendwie so ein Acknowledge-Kanal, und der Rest der Liste, das sind die anderen Threads, die noch warten. Und dann sende ich auf diesem Acknowledge-Kanal jetzt ein Token und damit sage ich diesem lieben Thread, bitte, lieber Thread, du darfst jetzt loslaufen, ich habe hier eine Ressource die für dich. Ja, und dann rufe ich... Dadurch hat sich natürlich die Anzahl der verbliebenen Ressourcen nicht geändert. Es ist ja eine freigegeben worden und die gebe ich sofort weiter. Deswegen serve ich immer noch n und nur jetzt gibt es einen Thread weniger, der wartet. Okay, und jetzt gibt es noch die Möglichkeit, dass ich Also das war die Geschichte, wenn auf dem Semaphor nur ein Inkrement dieses None geschickt wurde. Jetzt könnte es aber auch sein, dass ein Down geschickt wird. Das ist dieses Sum-Ack. Ja, was macht man dann? Dann schaut der Semaphor nach. Hallo? Gibt es eine Ressource, die... Moment, dann schaue ich nach. Gibt es noch eine Ressource, die da ist? Also ist das N größer als 0? Wenn das der Fall ist, dann sende ich direkt ein Acknowledge und verringere die Anzahl der vorhandenen Ressourcen um 1. Ja, weil derjenige, der die Ressource anfordert, kann ich direkt eine Ressource geben und der darf direkt weitermachen. Okay. Und wenn es natürlich andernfalls, wenn ich keine freien Ressourcen habe, dann kann ich irgendwie auch keine, dann kann ich keine, dann ist n gleich 0 und dann hänge ich diesen Request hänge ich dann in meine Queue hinein und dann in dem Moment, wo wieder irgendjemand etwas freigibt, kann ich dann diesen Thread wieder aufwecken. Also das heißt, hier in diesem Fall spare ich mir, dass der Zählerstand ins Negative geht. Ich mache an dieser Stelle einfach, hänge das dann einfach an die Queue dran. Okay? Und also bemerkenswert ist hier, dass wir so habe ich das hier jetzt zumindest gemacht, dass in der Warteschlange wir nicht die Threads selber hineinsetzen, sondern wir setzen hier diese Rückantwortkanäle drin, aber diese Rückantwortkanäle, an denen warten, da gibt es mit Hilfe dieses Receives, warten dort eben die runterschaltenden Threads, die warten an jedem dieser Kanäle auf ein Token, um wieder aufgeweckt zu werden. Also auf irgendeine Weise warten die sozusagen dezentral und in meiner Queue verwalte ich nur diese Kanäle. Okay, kann man sich das vorstellen? Okay. Das war im Prinzip sozusagen ein bisschen rumspielen mit Kanälen und Threads und die Beobachtung, dass wir damit tatsächlich die Standardprimitive zur Kontrolle von Multithreading tatsächlich auch mit Hilfe von unseren einfach von synchroner Kommunikation herstellen können. Wir haben damit noch nicht das gesamte Spektrum von aller Funktionalität, die von OCaml hier angeboten wird, ausgeschöpft. Es gibt hier noch ein weiteres Primitiv, was wir benötigen, und das ist die selektive Kommunikation, für praktische Implementierung unheimlich wichtig ist. Das kam bisher in den Beispielen nicht vor, aber man kann sich eben Beispiele vorstellen, wo ein Thread, der rechnet vor sich hin und dann gibt es zwei Möglichkeiten, was passieren kann. Also entweder es kommt eine Nachricht auf Kanal 1 an oder es kommt eine Nachricht auf Kanal 2 an. Ja, was soll der arme Thread dann machen? Er könnte jetzt am Kanal 1 warten, bis dort das kommt und dann zum Kanal 2 übergehen, aber vielleicht kommt am Kanal 1 nie irgendetwas und stattdessen etwas auf Kanal 2 und unser armer Thread ist leider völlig blockiert. Ja? Und dazu benötigt man so etwas wie dass man gleichzeitig an mehreren Kanälen wartet und dann auf mehrere Ereignisse, wenn Sie so wollen, wartet und dann dasjenige eintreten lässt oder dasjenige, was zuerst kommt. Ja, das ist so etwas wie eine nicht deterministische Auswahl zwischen mehreren Aktionen. Und das ist also der Hintergrund und wir schauen uns das an einem Beispiel erstmal an. Und das Beispiel ist jetzt also ganz banal. Wir wollen eine Addition implementieren auf Kanälen. Da sollen natürlich nicht die Kanäle addiert werden, sondern die Werte, die auf den Kanälen kommen. Also auf dem einen Kanal kommt ein Strom von Werten und auf dem anderen Kanal kommt auch ein Strom von Werten und das Ergebnis soll wieder auf einem dritten Kanal ausgegeben werden als Folge. Ja, das wollen wir einfach realisieren, eine einfache Aufgabe und wir benutzen hier dazu dabei die folgende Hilfsfunktion, das ist dieses forever finite, was soll das sein? Das ist das erzeugt, soll einen Thread erzeugen, der dieses F immer wieder anwendet auf ein Argument. Also dieses Loop, das heißt dieses Create, wir erzeugen einen Thread, der führt eine Funktion Loop aus und diese Funktion Loop macht das folgende, Loop X, wendet F auf das X an und findet wieder Loop statt. Ja, also wenn Sie so wollen, wenn dieses F zum Beispiel Inkrement um 1 ist, dann würde dieses Loop, dann würde das hier einen Thread erzeugen, der nimmt den Anfangswert und erhöht diesen Wert immer um 1, ohne irgendwie weitere Effekte zu haben. Ist natürlich langweilig, wenn der keine weiteren Effekte hat, aber es könnte ja sein, dass diese Funktion F tatsächlich irgendwie immer wieder irgendetwas Interessantes macht, was man auch von außen beobachtet. Wenn ich natürlich immer einen Zähler um 1 nach oben setze, dann gibt es irgendwann mal einen Overflow. Bei OCaml, da wird ja modulo der Bitbreite gerechnet, also wer würde dann irgendwann mal bei Maxint landen und dann bei Minint und so weiter. Es wäre also relativ langweilig, wenn ich da als diesem Forever dieses F, also sozusagen plus 1, nehmen würde. Okay? Also das war das Forever, das wir gleich sehen werden, dass das irgendwie eine ganz nützliche Funktion ist, nämlich schon hier in der nächsten Zeile, das ist dieses Add. Add 1, das ist 1 deshalb, weil wir nachher gleich noch ein anderes Add machen wollen. Das kriegt drei Kanäle, das ist der In-Kanal 1, der In-Kanal 2 und ein Out-Kanal. Und dann macht es das folgende, es macht für immer. Also das heißt, dieses Add One wird einen Thread erzeugen, der in der Schleife jetzt die folgende Funktion ausführt. Das ist dieses hier. Das nimmt diese Funktion, sehen Sie, der nimmt irgendwie Unit und liefert Unit zurück. Also das heißt, wird irgendwie dieses F macht irgendwie ändert, wird, da zählt nichts, wird nichts hochgezählt und nichts, sondern wird einfach nur irgendwie eine Aktion ausgeführt. Und die Aktion ist das folgende. Ich nehme einen Wert aus dem ersten Kanal, ich nehme einen Wert aus dem zweiten Kanal, addiere sie und sende das Ergebnis in die Ausgabe. Ja? Das ist sozusagen die natürliche Formulierung, die man sich hier vorstellen kann. Ich mache das jetzt, das war blau, da hat man das nicht genau gesehen. Also zuerst einmal wird auf dem ersten Kanal, dann wird auf dem zweiten Kanal gelauscht und dann wird das Send gemacht und immer ein Sync auf die Operation, damit es auch eintritt. So, und jetzt sehen Sie natürlich, hier ist genau diese Situation. Der Channel 1, vielleicht war halt der Channel 2 ein bisschen schneller. Warum soll ich denn erst auf dem Channel 1 lesen? Warum kann ich nicht den Wert zuerst lesen, der zuerst kommt und dann den anderen? Ja? Also insofern ist das ein bisschen blöd, dass ich hier sozusagen dem Thread vorschreibe, in welcher Reihenfolge oder dieser Thread ganz starr in einer festen Reihenfolge die Werte liest. Wie kann ich das machen, dass ich den Wert, der zuerst kommt, zuerst lese? Das ist die Frage. Und wir können das bisher nicht ausdrücken. Und dafür brauchen wir neue Primitive, die ich jetzt mal hier rot male. Das ist so ein Select und außerdem so ein Wrap. Das sind die beiden Funktionen, die wir jetzt benötigen. Okay? Und jetzt sozusagen, jetzt mache ich hier diese ganzen Farben wieder weg. Und wir schauen uns das jetzt nochmal im Detail an. Also wir sehen hier ein Event. Ja, das ist ein Receive-Event. Sie sehen hier, das ist kein Sync. Ja, das ist nur der nackte Event. Ich mache das vielleicht, das Rote ist irgendwie verdeckt das zu sehr. Machen wir das in Gelb. Also hier ist ein Event und hier ist ein anderer Event. Und dann, diese beiden Events, die sind eingebettet als erstes Argument in einen Aufruf der Funktion wrap. Und hier dahinter ist jeweils eine Funktion angegeben. Und diese Funktion sagt, was gemacht wird unter der Voraussetzung, dass das Event eintritt. Und dann sind diese Dinge in eine Liste eingefügt und umenrum in dieser Liste, außenrum, diese Liste wird dieser Funktion Select übergeben. So, das ist die Struktur von diesem Programm. Und jetzt versuchen wir die Komponenten davon im Detail zu verstehen. Also das Erste ist, was wir uns noch einmal erinnern müssen, ich habe das mittlerweile schon öfters gesagt, aber das müssen wir uns trotzdem immer wieder, es muss richtig gewissermaßen einsickern, und das ist die folgende Bemerkung, dass, wenn ich da ein Send hinschreibe oder ein Receive hinschreibe, dann ist das Ergebnis von diesen Funktionsaufrufen nicht, dass da irgendwie das Senden stattfindet oder das Receive stattfindet, sondern dass ein Event erzeugt wird. Das heißt sozusagen nur, das ist so wie, erinnern Sie sich, wie in, ich habe das auch schon öfters gesagt, aber ich sage es vielleicht trotzdem nochmal, wie ein Thread-Objekt. Das ist ja auch nicht irgendwie etwas, was losläuft, sondern es ist einfach nur ein Objekt. Oder auch diese Event-Objekte in Java. Das heißt ja auch nicht, dass da irgendetwas Sonderbares passiert, sondern das sind einfach nur Objekte. Nur wenn Events, was weiß ich, von der GUI oder sonst wie ausgelöst werden, dann fliegen diese Event-Objekte in der Gegend rum und die und lösen dann irgendwo den Aufruf von einem Action-Listener oder sonst irgendeinem Listener-Ding aus. Oder auch bei Exceptions. Ein Exception-Wert ist erstmal nur ein Wert, aber wenn ich ihn auslöse, dann passiert etwas. Und so ist das hier genauso. Also Input und Output erzeugen nur Event-Werte. Ja? Von diesem Typ -A-Event. Und was macht diese Funktion Wrap? Die Funktion Wrap, die wickelt einen, sozusagen bevor der Event eingetreten ist, sagt sie sozusagen, was man nachher machen soll. Also angenommen, das ist sozusagen hier, das ist ein Ding, das passiert vor dem Eintreten des Events. Also angenommen, ich hätte hier dieses Event, dann sagt diese Funktion wrap, was ich mit dem Wert A, der da zurückkommen würde, sollte der Event jemals eintreten, was ich mit dem machen möchte. Nämlich dann diese Funktion aufrufen, das an diese Funktion da übergeben und dann wird ein Funktionswert B zurückgeliefert. Ja, aber das ist ja noch nicht stattgefunden, ja. Das hat ja noch nicht stattgefunden, weil der Event ist ja nicht eingetreten. Das heißt, das Ergebnis von diesem Einwickeln ist ein neues Event. Ja? Nämlich das Event mit dem Rückgabewert von diesem F, von dieser Funktion, die ich auch noch übergebe. Kann man sich das vorstellen? Das ist sozusagen wie eine Art, ich habe registriert an dem Event einen Listener und das insgesamt ist natürlich nichts passiert, aber ich habe sozusagen ein neues Event und das Ganze verhält sich jetzt so wie ein neues Event, nämlich dass den Wert, das aber sozusagen noch diesen Funktionsaufruf zusätzlich enthält und als Ergebnis dann eben den Rückgabewert der Funktion enthält. Ja, das Ergebnis kann ich natürlich wieder einwickeln in eine Funktion G und dann liefert das dann ein C-Event zum Beispiel. Okay? Deswegen Wrap, wie einwickeln. Also wenn Sie so wollen, ich registriere an dem Event einen Listener. So können Sie sich das vorstellen. Und es gibt ein neues Event. Okay? Jetzt schauen wir uns nochmal kurz zurück, was das bedeutet. Also hier habe ich dieses Event gehabt und für den Fall, dass dieses Receive irgendwie so richtig dass dieses Event eintritt, dann nehme ich den Wert, den ich dann in die Hand kriege und mache dann das hier. Was mache ich? Den Wert, den ich hier in dieser Anwendung in die Hand kriege, ist das erste Argument für das Add. Und dann muss ich natürlich irgendwie noch das zweite Argument mir besorgen. Und das heißt hier in diesem Falle an dem zweiten Kanal lauschen, ein Receive dort machen und dann ein Sync drauf machen, damit ich den zweiten Wert auch in der Hand habe. Und dann habe ich so ein paar A, B. Okay? Und genauso hier in diesem, das war das eine Event. Und das andere Event ist hier. Angenommen, dieses Event tritt ein oder so, dann kriege ich hier einen Wert B in die Hand. Und wenn ich so einen Wert B habe, dann lausche ich am ersten Kanal, kriege ich einen Wert A in die Hand und dann forme ich auch das Paar A, B. Also was, jetzt kommt sozusagen die Preisfrage an Sie, was ist der Typ von diesem Ding hier? Also, lassen Sie mich nicht im Stich. Was ist der Typ? Okay, was ist der Typ von A und was ist der Typ von B? Also was ist der Typ hier von diesem B? Das wissen wir natürlich nicht, aber wir wissen, was dieses IN2, das ist ein INT-Kanal, ja? Also ist das, was das Receive zurückliefert, ein INT. Ja, und das heißt, dieses B ist ein INT. Und dieses Receive 1 ist auch ein INT. Auf das, wenn ich einen Sync drauf mache, ist es auch ein INT. Also dieses hier, jetzt mache ich mal wieder diese ganzen Murksereien weg, das hier ist ein Paar INT Stern INT. Sind wir uns einig? Ja? Und das da ist sozusagen der neue Typ, von den Wert, den ich kriege, sollte ein Event eintreten. Also insgesamt habe ich int Stern int Event als Typ für dieses, was das Wrap zurückliefert. Okay? Und das ist genau das Gleiche. Das ist tatsächlich genau der gleiche Typ, den das erste Wrap zurückliefert. Ja? Also das heißt, ich habe hier eine Liste, die enthalten int Stern int Events. Okay? Weil ich kann natürlich in eine Liste nur Sachen reintun, die den gleichen Typ haben. Und hier haben die beide den Typ int Stern int Event. Okay. Gut, damit haben wir also eine, wie wir uns jetzt gerade überzeugt haben, int, int Events, eigentlich nicht, ja, weiß gar nicht, ob ich das hier so richtig hingeschrieben habe, ob ich da nicht besser einen Stern dazwischen machen sollte, damit es wirklich auch entsprechend der OCaml-Syntax ist. Okay, und jetzt ist die Frage, jetzt habe ich auf diese Liste, die diese solche Events enthält. So, was macht jetzt dieses Select? Ja, noch einmal ganz kurz zurück, damit Sie das sehen. Da habe ich hier diese tolle Funktion Select. Die wende ich auf eine Liste von Events an. Und natürlich können Sie sich jetzt vorstellen, was das Select dann besagt. Das Select macht dann das Folgende. Es nimmt eine Liste von Events und schaut, wartet darauf, dass eine von denen eintritt. Und der erste, der eintritt, das ist sozusagen, dessen Wert wird zurückgeliefert. Das ist also sowas wie ein Sync auf so eine Auswahl. Und dann gibt es natürlich, außer dass man diese Auswahl zusammen mit einem Sync macht, gibt es auch die Möglichkeit, nur die Auswahl zu machen. Das ist sozusagen, wenn Sie so wollen, dieses Choose. Das Choose hat also nimmt eine Eventliste und liefert ein einzelnes Event zurück. Was immer das sein mag. Ja? Aber das heißt, auf irgendeine Art und Weise können wir uns vorstellen, dass dieses Select eben gerade die Komposition von Sync und Choose ist. Erst Choose und dann Sync. Ja, wobei natürlich, wenn Sie so eine Komposition ausführen, müssen Sie sich vorstellen, erst wenn dieses Sync von diesem Select erfolgt, dann hält der Thread an und sagt, hallo, ich will jetzt das Event haben. Und dann schaut es eben diese Liste an, was sind denn da für Events drinnen? Und dann, je nachdem, was immer da drin sein kann, das erste davon tritt ein und die anderen treten nicht ein. Okay. Gut, das war jetzt also das, damit haben wir, jetzt können wir nochmal zurückgucken, ob wir jetzt genau verstehen, was hier passiert. Also noch einmal. Hier wird, das sind die zwei Möglichkeiten, es wird auf, ja. Wie bitte? Das ist drin. Es gibt das Choose und es gibt das Select. Also hier nochmal, Wir starten von den beiden Events, entweder lesen da oder lesen dort, und wir wissen nicht, welcher er ist. Für jede für diese beiden Situationen geben wir an, was wir tun wollen, und wickeln die beiden Events ein in mit Hilfe dieser Funktion wrap. Das, wenn Sie so wollen, sind diese, wobei das, wenn Sie so wollen, Sie können das Listener nennen, die Sie registrieren, Callback-Funktionen würden andere Leute sagen, oder andere sagen, es ist eine Continuation. Also das ist einfach das, wie es weitergeht, wenn der Event da ist, was Sie damit machen wollen. Und dann haben Sie sozusagen, daraus kriegen Sie wieder Events, da haben Sie jetzt eine Liste von neuen Events, und durch dieses Select suchen Sie sich dann eine von, nehmen Sie diejenigen, tritt dasjenige Ereignis ein, was zuerst kommt. Also Sie, ja, und als Rückgabewert kriegen Sie hier in diesem Fall den Inhalt von diesem ausgewählten Event, und das ist in diesem Fall so ein Paar A, B. Und das sind die Werte, ein Wert, den man aus dem einen und ein Wert, den man aus dem anderen Kanal gelesen hat, und dann kann man dann die Summe davon bilden, und dann kann man das auf den Ausgabekanal schreiben mit diesem Send, und durch diese Sync lässt man das eintreten. Und das ist es dann. Ja, und das machen wir immer wieder. Dafür haben wir unser tolles Forever. Okay? Das war dieses jetzt sozusagen zum Ausprobieren. Machen wir uns gleich noch ein weiteres Beispiel. Hier haben wir jetzt mehrere Dinge gelesen und haben die zusammen aus mehreren Kanälen, und wir wussten nicht, wo kommt eher was an, führen die zusammen und schreiben das auf einen Kanal. Jetzt machen wir das gerade in die umgekehrte Richtung. Also wir müssen diese Auswahl muss nicht nur zwischen Send, sondern kann auch zwischen Receive, sondern kann natürlich auch zwischen Send-Events stattfinden, was wir jetzt bei dieser Copy-Funktion verwenden werden. Ja, da ist die Idee, Sie kriegen auf einem Kanal was rein und wollen es auf zwei Kanäle rauspusten. Also, das ist dieses hier. Drei Kanäle, In, Out 1 und Out 2. Und dann erzeugen Sie einen neuen Thread mit diesem Forever und loopen und tun dann wiederholt eben einen Wert lesen und zwei schreiben. Also, hier lesen Sie den Wert. Das müssen Sie immer zuerst machen. Hier brauchen Sie keine Auswahl, kein Choose. Aber dann haben Sie zwei verschiedene Dinge. Einmal wollen Sie auf diesem Out 1, also einmal reagiert der Out-1-Kanal schneller und einmal reagiert der Out-2-Kanal schneller. Wenn der Out-1-Kanal schneller reagiert, dann machen Sie das Folgende. Das hier ist diese Funktion, diese Continuation. Dann senden Sie auch noch auf den zweiten Kanal. Und wenn der Out-2 schneller ist, dann senden Sie auch noch auf dem ersten Kanal. Ja, dann haben Sie so diese zwei eingewickelten Ereignisse, die packen Sie in eine Liste und dann schreiben Sie das Select davor, und das dann in beiden Fällen, ich meine, es geht ja hier nur um die Reihenfolge, aber in beiden Fällen wird dann auf beide Kanäle geschrieben, nur die Reihenfolge ist in beiden Fällen unterschiedlich. Ja, und eines von denen tritt ein. In diesem Rückgabewert ist hier beim Send, ein Send-Event enthält ja nur so ein Unit-Ding. Also, das heißt, der Rückgabewert von diesem hier, der Typ hiervon, ist ein Unit-Event. Und das andere bei dem anderen auch. Und davon wählen Sie eines aus. Und mit Select tritt es dann ein. Das heißt, der Select-Ausdruck selbst hat den Typ Unit. Und das ist der neue Wert für, also das ist genau das, was wir hier haben wollen. Okay? Ja, also insofern ist es jetzt hier einfach. Jetzt kann man sich vielleicht noch eines, können wir uns noch mal schauen. Hier haben wir, das war jetzt hier immer der Fall, dass wir ausgewählt haben zwischen mehr oder weniger gleichartigen Events. In beiden Fällen waren das Receive-Events oder Send-Events, aber man kann die natürlich auch mischen. Das können wir uns zum Beispiel anschauen, indem wir hier eine andere Implementierung dieser Datenstruktur globaler Speicherzelle realisieren, nämlich mit Hilfe von zwei Kanälen. Das wäre hier ein Kanal zum Setzen und ein Kanal zum Lesen. Ja, also das heißt, man hätte irgendwie sozusagen zwei Kanäle, einen Get-Channel und einen Put-Channel, und das Get macht ein Receive auf den Get-Channel und das Put macht ein Send auf den Put-Channel. Ja? Rot ist so hart, machen wir wieder grün. Das wären diese beiden Implementierungen, also super einfach. Und das Einzige ist, jetzt muss der Server-Thread, der muss sozusagen zwei Kanäle simultan im Blick behalten und je nachdem, was eher da ist, dass diese Aktionen vornehmen. Ja? Also das heißt, wenn wir eine neue Zelle anlegen, dann legen wir diese beiden Kanäle an, die wir brauchen, diesen Get- und den Put-Channel. Und der Server-Thread, der macht dann das Folgende. Wieder das Argument dieser Funktion, die der Server-Thread ausführt, ist der Wert der Zelle. Und dann muss der halt eben auswählen zwischen zwei Aktionen. Ich mache jetzt mal diese Farben wieder weg. So, einmal, er muss ein Select machen auf zwei Sachen. Nämlich entweder kann es sein, dass jemand auf diesem Get-Channel irgendwie ein Receive macht. Dafür wird dann einfach erzeugt er das entsprechende Send-Event. Oder jemand anderes schreibt etwas auf den Put-Channel. Und der Server-Thread weiß natürlich nicht, was von diesen beiden Aktionen stattfindet, aber auf beide Arten von Events reagiert er möglicherweise. Ja, wenn jemand ein Receive macht auf dem Get-Channel, dann passt das zu diesem ersten, zu diesem Sende-Event dazu. Und wenn dieses Sende-Event stattfindet, dann wird eben rekursiv wieder dieses Surf aufgerufen mit dem alten X. Und wenn das Receive-Event stattdessen eintritt, dann kommt ja da ein Wert zurück und dieser Wert wird dann übergeben dem Serve und ist der neue Inhalt der Zelle. Ja? Also wieder, diese beiden verschiedenen Events führen dann zu entsprechend unterschiedlichen Aktionen, die mit diesem Wrap an dieses Event dran geklebt werden, wenn Sie so wollen. Alle diese Events zusammen mit den von Ihnen ausgelösten Aktionen werden in dieser Liste gesammelt und dann um und rum dieses Select gemacht. Und wieder können wir uns überzeugen, dass in jedem Fall, in dem einen wie in dem anderen Fall, das Ganze endet mit einem endrekursiven Aufruf und damit ist wieder kein Speicherleak vorhanden. Okay, kann man das hier sehen, wie das funktioniert? Und also ganz vielleicht dieses Bild ist jetzt sozusagen, das sollten Sie sich irgendwie gewissermaßen vor Augen führen. Also es gibt im Endeffekt, haben wir jetzt festgestellt, es gibt dann diverse Basis. Es können verschiedenste Basisereignisse erzeugt werden mit Hilfe von Receives und Sends auf verschiedenen Kanälen. Und die können Sie mit Wrap einwickeln in entsprechende, diese mit Wraps einwickeln mit entsprechenden Continuations. Und die können Sie dann wieder kombinieren in Listen und mit Choose. Das passiert dann hier an diesen Stellen zum Beispiel hier. Und natürlich können Sie für dieses Choose, dann können Sie wieder eine Wrapper-Funktion tendenziell drumherum machen. Das wäre dann also hier zum Beispiel. Und daraus eben neue Listen bilden. Und dann können Sie, dann haben Sie, und aus denen irgendwann mal haben Sie einen, irgendwann mal machen Sie ein Sync oder ein Select auf eine Liste. Und dieses Sync führt dann dazu, dass überhaupt dann etwas passiert. Ja, und dann wird in diesem ganzen Baum wird nach demjenigen Blatt gesucht, was zuerst eintritt. Also wenn das dann zum Beispiel dieses hier ist, wenn das dieses Blatt hier ist, dann heißt es, dass das F2 angewendet wird, dass das G angewendet wird und dann kommt der Rückgabewert von dem G, wird dann endgültig zurückgegeben. Okay? Gibt es hierzu Fragen? Und sozusagen tatsächlich erst bei diesem Sync fängt dann das System an, diese ganzen Wrapper-Funktionen auszuführen. Vorher sind die nicht ausgeführt worden. Okay. Das, was hier auf dieser Seite steht, habe ich Ihnen gerade erklärt. Deswegen brauchen wir das jetzt nicht nochmal vorzulesen. Und jetzt können wir vielleicht noch ein letztes Beispiel uns blitzschnell anschauen. Das ist ein Swap-Kanal. Was soll das sein? Ein Swap-Kanal soll so sein, zwei Threads haben einen Wert und sie wollen ihn austauschen. Okay, du gibst mir deinen Wert, ich gebe dir meinen Wert. Und dann machen sie weiter. Ich weiß jetzt nicht genau, wie wichtig das ist in irgendwelchen Anwendungen, aber tendenziell kann man sich das vorstellen. Ja? Und also die Operation wäre dann das folgende. Wir haben irgendwie so ein Swap-Ding. Das ist dieses hier. Und wir wollen, so ein Ding können wir anlegen. Das ist ein, das passiert hier. Und wir können einen Wert, also einen Swap-Kanal hernehmen und ein A und dann rufen wir Swap auf. Und hoffentlich gibt es einen anderen Kanal, einen anderen Thread, der uns seinen Wert zur Verfügung stellt. Und als Effekt kriegen wir dann dessen Wert zurück. Okay? Das wäre so ein Swap-Kanal. Und wie könnte man das tun? Also sobald ein wir müssen also sozusagen den ersten senden. Und dann müssen wir aber von demselben Thread, dem wir diesen Wert gesendet, der unseren Wert entgegennimmt, müssen wir natürlich dessen Wert kriegen. Also irgendwie gehen wir deshalb so vor, dass wir mit dem Wert, den wir senden, schicken wir einen Kanal mit, auf dem wir die Rückantwort kriegen wollen. Ja? Also das heißt, der Typ für unseren Swap-Kanal sieht so aus, es ist ein Paar, das ist ein Kanal, auf dem wir schicken ein Paar von einem Wert und einen Kanal. Okay? Und ein New Swap legt dann natürlich genauso einen Kanal an und hat dann einen. Was passiert jetzt bei der Funktion Swap selbst? Naja, die Funktion Swap. Die legt einen, wenn ich das aufrufe für diesen Kanal, dann lege ich selbst einen neuen Kanal an, das ist dieses C. Und dann gibt es zwei mögliche Aktionen. Also ich versuche den zu senden, diesen neuen Kanal, meinen Wert, den ich swappen möchte, und diesen Kanal. Und das ist das eine. Aber es könnte sein, dass jemand anders, gleich vorher schon, vor mir, einen Swap gemacht hat und das heißt, auf diesen Kanal eine Mitteilung, so ein Paar von einem Wert und einem Kanal geschickt hat. Also ich tue parallel auf diesem selben Kanal senden und empfangen. Ja? Und je nachdem, was schneller ist, muss ich entsprechend reagieren. Also nehmen wir an, mein Senden wäre schneller, dann bin ich also erfolgreich mit dem Senden. Ich kriege also kein der Event, es ist ein Unit-Event, kriege also nichts zurück. Und was mache ich anschließend? Anschließend warte ich dann auf dem Kanal, den ich mitgeschickt habe, weil das ist der Wert, den mir mein Partner schickt. Ja, und das ist der Wert, den ich zurückkriege. Und andernfalls, so das war der eine Fall, andernfalls nehmen wir an, mein Senden war nicht schnell genug, jemand anders hat vorher mir schon Swap angestoßen, dann lese ich aus dem Kanal oder ist da ein Wert drin, das ein Paar enthält, nämlich ein Paar von einem Wert, das ist der Wert, den mein Partner mir geschickt hat oder meine Partnerin, und ein Kanal, auf dem sie dann meinen Wert erwartet. Das heißt, dann sende ich auf diesem Kanal meinen Wert und liefere das Y zurück. Okay? Sie sehen also hier ist jetzt plötzlich bei diesem Swap-Kanal, das ist eine Geschichte zwischen zwei Threads. Da gibt es keinen Server-Thread in diesem Falle, sondern nur einfach einen ich sende meinen Rückantwortskanal und zusammen mit meinem Wert, und vielleicht ist jemand anders schneller, dann reagiere ich darauf mit Hilfe diesem Choose. Damit sind wir für heute fertig. Ich bedanke der Raum wird dringend benötigt. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Wir sehen uns dann nochmal nächsten Freitag.